Und schon wieder ist eine Woche rum. Unglaublich. Du hörst Folge 118 von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Von und mit mir Sonja Gründemann. Ich bin meines Zeichens nicht nur BWLerin, sondern auch Schauspielerin und Sängerin und arbeite als Vortragsrednerin und unterstütze Menschen dabei, auf ihre Businessbühne zu gehen, ihre Präsentation zu halten und ihren Vortrag zu halten. Und gerade heute hatte ich wieder ein Coaching mit einer meiner Klientinnen, die ich schon seit einiger Zeit begleite, und sie hatte wieder eine Präsentation. Sie ist Brandmanagerin und hat in ihrem Unternehmen ein neues Produkt der Salesmannschaft vorgestellt. Und ihr Feedback war bam, 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 das war ein galaktisch guter Auftritt. Und heute war sie hier und hat mir nochmal die finale Präsentation gezeigt. Nachdem wir dran gearbeitet hatten, hat sie das eben umgesetzt und hat mir berichtet von ihrem tollen Feedback, das sie bekommen hat. Und das macht mich total glücklich. Also sowas beseelt mich wirklich, wenn ich dann von meinen Klienten und Klientinnen wirklich so eine Rückmeldung bekomme, dass sie gefeiert wurden. Und sie hat wirklich Schulterklopfer bekommen, sie hat schriftliches Feedback von Menschen bekommen, von denen sonst nicht so viel Feedback zu erwarten ist, und hat sich einfach selber gefreut und sagt, es hat so einen Spaß gemacht, das zu machen, zwar auch wieder in Präsenz. Und das macht mich wirklich, wirklich glücklich. Und deshalb wollte ich das heute auch mit dir teilen. In der letzten Folge, letzte Woche, habe ich ja über den Unterschied zwischen Vortrag und Moderation gesprochen. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör gern mal rein, falls Moderation dich auch interessiert. Und natürlich gebe ich da auch immer Tipps zum Vortrag. Und in dieser Woche habe ich endlich mal wieder, muss ich sagen, einen Interviewgast. Nämlich einen Gast, den ich erst vor kurzem kennengelernt habe, der in ähnlichen Sphären unterwegs ist wie ich und mit dem ich über sein Metier und die Schauspielkunst und was die denn mit Vortrag zu tun habe, spreche. Also, viel Spaß bei der heutigen Folge, und wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie natürlich auch gern mit deinen Businessfreunden und Kollegen. Also, viel Spaß! How to impress, souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt, und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto: Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und heute habe ich einen Spezialisten zu Gast, einen wunderbaren Herrn, den ich vor kurzem erst kennenlernen durfte im wunderschönen Wien. Denn ich war da im Rahmen der GSA zu einer Fortbildung, und einer, der uns fortgebildet hat, war dieser Mann. Er selber ist Schauspieler, hat an dem renommierten Max-Reinhardt-Institut studiert, und das sage ich nicht nur so, sondern das meine ich auch so, denn in der Szene ist es schon sehr, sehr bekannt. Er ist selber Auftritts- und Präsentations-, man könnte fast sagen, Guru, aber er arbeitet auf jeden Fall sehr gern mit Menschen an ihrem Auftritt und ihrer Wirkung. Das ist nämlich sein Spezialgebiet. Er hat selber bei Sammy Molchow gelernt, für die, die ihn nicht kennen, einer der absoluten Körpersprache-Experten. Und ich durfte ihn erleben, also meinen heutigen Gast, wie er mit uns an dem Thema Wirkung ganz explizit gearbeitet hat. Er stellt sich die Fragen in seiner Arbeit: Wie füllt man eigentlich seine Bühne und wie stellt man auch einen guten Kontakt zum Publikum her? Und eine meiner Leibspeisen ja auch: Wie kann man Botschaften wirklich so konkret herstellen, dass bei den anderen auch was hängen bleibt? In diesem Sinne einen wunderbaren und fulminanten Applaus für Martin Schwander.
Hallo Sonja, na, das fängt ja gut an.
Ja, ich hätte noch viel mehr sagen können, weil natürlich deine Vita auch total beeindruckend ist. Aber das sind schon mal wichtige Botschaften, finde ich. Denn du kommst ja wirklich von der, also ich ja auch ein Stück weit, aber du kommst ja wirklich von der renommierten Schauspielbühne und bist da ganz lange aktiv unterwegs gewesen und hast jetzt, so wie ich, auch mehr ins Business gewechselt. Wie kam es dazu? Ich steige mal direkt ein. Du hast noch kaum was gesagt, aber ich überfall dich gleich mal.
Perfekt. Du meinst, wie kam es zu diesem Wechsel, oder?
Ja, genau. Wie du auch diesen Wechsel vollzogen hast.
Also für mich ist der Wechsel ja gar nicht so ein massiver Wechsel, weil ich mache mehr oder weniger das Gleiche wie vorher. Ich habe nur ein bisschen die Zielgruppen geändert. Mhm. Und es geht sich auch um das. Die Ausrichtung ist ein bisschen anders. Natürlich im sogenannten Business-Kontext sind wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Das hast du in der Kunst nicht. Oft viel zu wenig und dann nagt man da am Hungertuch und weiß nicht, wie man da mit seine Produktionen finanziert bekommt und selber auch über die Runden kommt. Aber die Sache selber hat mich schon immer begleitet. Also seit ich da studiert habe, hat mich immer schon der Gedanke fasziniert, was ist denn das Theater jenseits davon, dass es mir fürchterlich Spaß gemacht hat, gerade am Anfang mich da so zu entdecken und diese Spielfreude mal auszuleben und mal in die eine Rolle zu schlüpfen und in die andere und mal so zu tun, als ob eine andere Welt meine Welt wäre. Mhm. Das ist ja das ganz Großartige am Theater. Du tust so mit aller Hingabe und Leidenschaft und Ernsthaftigkeit auch, wie so ein Kind, als wärst du wer anderer und das wäre die Welt um dich und deine Lebenssituation ein ganz andere. Und das Gute daran ist, alle anderen machen mit und bestätigen dich darin. Da kannst du natürlich großartige Erfahrungen machen. Und also diese so in andere Systeme, mich so reinzufühlen und reinzudenken, das ist, glaube ich, das, was dann auch gut die Brücke schlägt. Weil ich habe mich dann immer gefragt, wie mit zunehmenden Schauspieljahren, nach der Relevanz. Also das, was ich da auf der Bühne jetzt im Theater mache, was hat das jetzt für eine Relevanz für die Menschen? Und da gibt es natürlich ganz großartige Stücke und Produktionen. Und es gibt leider Gottes auch ganz viel Schrott. Das weißt du wahrscheinlich auch sehr gut.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber natürlich, ja klar. Ja.
Am Anfang über viele Jahre habe ich mich drüber gerettet bei solchen Stücken, weil ich war zeitweise dann fest angestellt an Theatern und dann hast du keine Entscheidungsgewalt über das, was du spielst. Da gehst du dann zum schwarzen Brett und da steht dann, du spielst die Rolle in dem Stück mit den Kollegen, mit diesem Regisseur. Und ich stand da manchmal davor, warum überhaupt dieses Stück, diese Fragen. Und dann habe ich am Anfang immer so einen Spaß gehabt, ich möchte dann wenigstens eine Rolle finden. Und das ist etwas, was ich heute im Theater immer weniger erlebe, was mir das Herz bricht, wenn ich das sehe, dass so diese Lust, wirklich ernsthaft Rollen zu gestalten und Geschichten zu erzählen. Es geht sehr viel, also nicht nur, es gibt natürlich großartige andere Beispiele auch, aber die muss man suchen, finde ich. Und es ist so eine Tendenz zu so einem ganz performativen Theater, wenn ich ins Theater komme und ich sehe, da steht der Mikrofonständer auf der Bühne und dann weiß ich schon Bescheid, dann stellt sich da gleich einer hin und brüllt rein. Und verweigert jede Figur zu spielen, sondern will nur selber als Person sichtbar sein. Das langweilt mich. Mhm. Ich mag immer so gern Geschichten, wenn man dann den Schauspieler vergisst. Und da hatten wir in Wien, wie ich studiert habe, da war Gerd Voss, dieser große Burgschauspieler, also umfasst mehrfach der Schauspieler des Jahres. Und man ist dann ins Burgtheater gegangen, um Gerd Voss zu sehen als Schauspieler, als Schauspielstudent. Ich bin hingegangen, ich wollte Gerd Voss sehen, wie macht er das? Und habe nach ein paar Minuten vergessen, dass ich Gerd Voss sehen wollte, weil ich habe ihn gar nicht mehr gesehen, sondern die Rolle. Mhm. Und das ist für mich, und das ist auch eine gute Brücke zu anderen Rollen, als jemand, der es schafft, die Rolle, die er spielt, unsichtbar werden zu lassen. Aber sich selber unsichtbar werden zu lassen, die Rolle sichtbar werden zu lassen, der hinter der Rolle verschwindet. Und das ist so in einer doch bisschen narzisstischer gewordenen Welt etwas, was viele gar nicht wollen. Die wollen gerne sichtbar sein, so als Privatperson. Und mich hat dann immer während des Studiums, haben mich dann Leute angesprochen, die gesagt haben, du studierst doch Schauspiel, ich bin Lehrer, wie würdest du das machen, dass die Klasse dann auch mal zuhört, hast du da Ideen? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, aber wir lernen das so und so, wir können ja mal ein bisschen rumprobieren. Und da habe ich dann angefangen mit verschiedenen Leuten, da waren Musiker da, die zum Beispiel das Thema hatten, dass sie ihr Instrument ja üben und üben und üben, stundenlang am Tag in der Überkabine, wirklich ein technisch ganz hohes Niveau haben und dann kommt der Tag X, da müssen sie dann 3 Meter auf ihre Bühne gehen, hinstellen, sagen, Damen und Herren, herzlich willkommen, ich spiele jetzt Brahms und anfange zu spielen und scheitern komplett und bei Tag 37 kommen sie langsam dahin, wo sie sein wollten und wenn es glücklich läuft, dann kriegen sie den Schlusston so hin, wie sie es wollen. Und also so, und das hat mich immer interessiert, wie geht das, dass man seine Botschaft, wenn man schon was Tolles zu sagen hat, dass man die so transportiert, Also erstens, dass es wie bei diesen Musikern von Anfang an einfach klappt. Und das hat dann damit zu tun, dass man nicht das Missverständnis haben darf, es geht im Konzert jetzt um die Musik. Also es geht auch um die Musik, selbstverständlich, aber es geht noch um viel, viel, viel mehr. Also ja, sonst müsste man kein Konzert machen. Da spielt der Raum mit, da spielt das, was du anhast, mit, das Licht spielt, das spielt alles mit. Ja. Und wenn man ein Bewusstsein dafür hat, dann hat man nicht so den Stress, wenn man auf der Bühne steht, ich muss jetzt liefern und es geht nur um die Musik und alles davor ist uninteressant. Und das sind so mehr und mehr solche Anfragen gekommen und das hat mich interessiert. Und teilweise bin ich da wie die Jungfrau zum Kind gekommen, dann hatte ich auf einmal irgendwelche Unternehmer, die ihr Unternehmen als es nicht mehr funktioniert hat, obwohl sie gemacht haben, was sie immer gemacht haben, und die haben mich dann gefragt, wie geht das? Also wie würdest du denn als Mensch vom Theater? Und dann habe ich gesagt, zeig mir mal, wie ihr das macht. Und dann haben die mir das gezeigt, dann habe ich gesagt, ich habe noch immer nicht verstanden, was ihr da genau
anbietet. Ja, das ist ganz oft das Problem, ja, von außen. Ja,
ich habe es nicht verstanden, aber das Wie ist langweilig, finde ich. Ich würde es anders machen und dann habe ich halt solche Sachen gemacht. Oder Menschen, die jetzt wirklich sehr im Fokus stehen, Politiker, da hatte ich ein paar begleitet, die dann doch an recht vorderer Reihe performen müssen. Und da hast du ja auch so eine Geschichte, die Rede, die dann da entsteht, die ist ja nur zum Teil von denen. Das sind ja ganze Teams von Strategen und
die Texte schreiben, ja, genau.
Und dann entwickelt man das so gemeinsam und dann musst du das ja performen. Und nicht alle Politiker haben jetzt so ein musisches Empfinden, dass sie so einen Text dann gut gestalten können. Und nicht viele Redenschreiber können das dann so machen, dass das dann für den Mund von dieser Person geschrieben
ist. Ja, genau.
Also so, und solche Sachen zu sagen, das in so Deckung zu bringen, wie, was willst du überhaupt transportieren und was ist das beste Vehikel dafür und was gehört alles mit zu deiner Botschaft und vor allem, wem willst du es auch erzählen und wie ticken die und wie musst du es infolgedessen gestalten, dass es dort, wo du es hinhaben willst, auch ankommt.
Bist du, also da waren jetzt schon so viele Sachen da, möchte ich Stück für Stück auch nochmal drauf eingehen. Bist du der Meinung, dass eine Keynote, wenn wir jetzt mal von einem Vortrag sprechen, es muss gar keine Keynote sein, es kann auch eine Firmenpräsentation sein, ne, oder ein Unternehmenspitch, dass das eine Inszenierung ist oder eine Inszenierung sein sollte zumindest?
Immer. Ist es auch immer, nur meistens eine unbewusste Inszenierung. Und für mich, du hast ja auch eine Episode gemacht zum Thema, warum sie inszenieren sollten, finde ich super, weil das ist es, finde ich, worauf es ankommt, weil ich habe da manchmal mit Leuten zu tun, die sagen, ach, ich will so ganz, ich mache da nichts Künstliches, Inszeniertes, ich will es ganz authentisch haben, aber dann ist es halt, also das ist ja oft ein großes Missverständnis, weil entweder du willst es gut haben oder du willst es nicht gut haben und was ist denn auch schon authentisch, das ist ja auch ein und inszenieren, das ist das Missverständnis, das ich immer wieder erlebe, wenn ich Leuten sage, wir sollten das jetzt inszenieren, ist ja nichts anderes, das ist ja nicht etwas künstlich irgendwie aufgenommen.
Wenn ich da kurz reingehen darf, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich glaube, die Leute denken, Inszenierung heißt immer, dass das was tut, weil Inszenierung so ein großes Wort ist, ne? Also die denken immer gleich, das muss jetzt riesig sein und da muss Konfetti sprühen und ich weiß nicht was, aber es gibt ja auch leise Inszenierungen oder es geht ja nur darum, das Ganze in einen Rahmen zu bringen und dem Ganzen eine Form zu geben.
Genau, das genau, was du sagst, das so ist das für mich auch. Inszenieren bedeutet letztlich, die optimale Form für die eigenen Botschaften zu finden und sich für die zu entscheiden. Also inszenieren ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte einen Vortrag bei Tageslicht machen, also müssen alle Vorhänge weg, oder ich möchte, das ist schon ein Teil der Inszenierung, weil
absolut.
Das ist irgendwie, macht dann eine andere Atmosphäre und für das Thema, das ich transportieren möchte, brauche ich die und die Atmosphäre. Und das finde ich immer so schade und ich vergleiche das immer gern mit einem tollen Essen, wenn du in der Küche stehst und ein tolles Essen kochst, stundenlang dastehst und dann klatscht du das auf einen Plastikteller drauf, dann ist das einfach schade und so wird aber präsentiert. Weil alle Leute denken, es geht ja nur um die Inhalte. Aber es geht nie nur um die Inhalte. Es geht immer um die Inhalte in einer bestimmten Form. Und wenn man dann, ich war vor unlängst mal eingeladen bei so einem super Sterne-Haubenkoch in Wien und das war unfassbar, was du da, wie gekonnt da so ein Restaurant inszeniert ist. Und das fängt ja schon an, wenn du vor dem Restaurant stehst. Mhm. Jetzt könnte man sagen, das Missverständnis wäre, im Restaurant geht es ums Essen. Und genau das Missverständnis wäre, in der Präsentation geht es um meine Themen.
Super Vergleich.
Es geht um viel mehr, weil wenn du die Inhalte irgendwie hinrotzt und auf den Plastikteller klatscht, ja, wer möchte das essen? Mhm. Und das war wirklich so gekonnt inszeniert von der ganzen Atmosphäre. Es war sehr puristisch und sehr als dunkel und sehr aufs Wesentliche fokussiert. Und allein die ganzen Kellner und so, die waren, wie die angezogen waren, wie die sich verhalten haben. Und so ein Kellner kann dir dein ganzes Essen versauen, wenn der dich blöd anschaut. Also wie das alles gehört dazu. Und das ist schon so, du bist schon mitten in dem Erlebnis essen gehen und hast noch keinen Bissen gegessen. Aber es ist schon das Erlebnis.
Und das finde ich total wichtig und diesen Vergleich finde ich mega gut. Ich war jetzt selber gerade beruflich unterwegs und ich wusste genau, ich möchte in das eine Restaurant gehen, da war ich noch nicht. Da gab es Flammkuchen. Mhm. Und ich esse total gern Flammkuchen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, Flammkuchen ist jetzt nicht das schwierigste Gericht, was man kochen kann auf der Welt. Das heißt, ich kann mir natürlich auch einen Flammkuchenteig kaufen, zu Hause was machen und fertig. In dem Fall war ich unterwegs, wäre schwierig geworden. Aber den Unterschied hat halt genau, wie du gesagt hast, die Bedienungen waren unfassbar freundlich, waren sehr aufmerksam, aber nicht aufdringlich, ne? Und das ist eben der Unterschied. Das ist ja dieser Wohlfühlcharakter. Und deswegen finde ich diesen Vergleich, den du da gerade gemacht hast zu diesem Essen, total gut. Und ich bin wirklich kein Gourmet. Ja, also ich bin wirklich eher ein normaler Esser, würde ich jetzt mal sagen. Und ein bisschen krüsch, wie man hier im Norden sagt. Mhm. Aber das macht natürlich einen mega Unterschied. Ist das ein Beispiel, mit dem du das den Leuten auch nahe bringen kannst? Ja. Also ist das was, wo sie es dann auch verstehen?
Das Interessante ist, ich arbeite ja so und so sehr gerne mit Metaphern und Analogien, weil du hast es über Bande besser verstanden, als wenn du in der eigenen Suppe analysierst. Du schaust, rede mal mit irgendjemandem über sein Fachthema und da gibt's lauter Argumente. Und wenn du dann so ein Bild hast, dann sagen sie ja, na klar, wenn man was Gutes kocht, ist es ja elementar wichtig, dass man das dann auch schön serviert, weil wozu die ganze Arbeit? Und dann sagen wir, warum machst du das mit deiner Präsentation nicht? Warum servierst du es nicht? Ja, es geht ja um Inhalte, Inhalte, Inhalte. Okay, dann nehme ich dein Fünf-Sterne-Essen mit dem Pürierstab drüber, klatsche es auf den Teller und es ist genau das Gleiche, also organisch, biochemisch, keine Ahnung. Es sind genau die gleichen Inhaltsstoffe, aber das eine schaut scheiße aus und das andere schaut schön aus. Das eine isst du gerne und das andere nicht. Und das ist schon verblüffend. Ich meine, du kommst ja auch vom Theater und da ist das ja das kleine Einmaleins, dass man sagt, was für eine Atmosphäre wollen wir schaffen, was für ein Erlebnis wollen wir schaffen mit dem Ganzen. Und da geht es nicht drum lernen, nicht drum nur lernen, an deinen Text und dann kommst du von links, ich von rechts und dann machen wir das und gehen wieder weg. Sondern es geht ja um viel mehr, da wird stundenlang rumgetüftelt, wie muss das Licht genau damit hier und was und welche Farben passen zu wie und was will man für eine Botschaft überhaupt mit dem ganzen Stück rüberbringen. Und dann macht man sich Gedanken logischerweise um die ganze Inszenierung. Und das ist wirklich, also für mich ist es gut, weil es ist praktisch, ich fange da immer wieder bei Adam und Eva an, für mich gefühlt. Ja,
für dich als Coach sozusagen.
Ja,
ne?
Das ist jetzt gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, sondern es ist, wie soll es auch anders sein? Man hat es nicht anders gelernt. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, das fängt jetzt dann im Herbst wieder an, so einen Kurs immer an der Fachhochschule in Wien für Marketing und Sales und auch für die Kommunikation der Studenten. Und das habe ich mal geerbt von einer alten Lehrerin vom Reinhardt-Seminar. Die wollte das dann nicht mehr machen. Das war eben die Assistentin vom Sami Molchi und die hatten dann so einen Körpersprachekurs da in der Fachhochschule, so als kleines Pünktchen drauf, weil das wird ja immer dann als Social Skill so mal ein bisschen so nett, nice to have, aber nicht unbedingt must have, so serviert. Und dann hat sich das so mehr und mehr entwickelt und mich interessiert jetzt nur das Thema Körpersprache sehr überschaubar, weil ich finde das erstens mal, also da kannst du Leute ja ganz schnell kaputt coachen mit irgendwelchen Körpersprache-Tipps und dann stehen irgendwelche Leute, die Hände zwar richtig halten, aber es schaut einfach blöd aus und es erzählt sich nichts. Ich habe da immer für mich so die Geschichte so, oder ich sagte immer, das ist eine Idee von richtig ist, die Hände irgendwie so zu halten, aber es wird gestochen, so und so. Wenn du wirklich was zu sagen hast, dann kannst du Nasenbohren dabei und dann zählt das alles nicht. Und aber wenn du nichts zu sagen hast, dann tu halt die Hände wenigstens in die richtige Position.
Ja, also ich sag immer, ich gehe immer rein in die, wenn ich irgendwo ein Präsentationsseminar oder so habe, gehe ich immer rein und sage, bei mir werdet ihr heute nichts über positiver, negativer, neutraler Bereich hören. Ich habe wohl mal gehört, dass es das anscheinend gibt, aber ich kann ja nicht mal genau sagen, wo der ist, weil es bei mir alles von innen herausgeht. Also wenn du davon überzeugt bist, von dem, was du da erzählst, das mit dem Nasebohren sage ich jetzt nicht unbedingt, aber
es gibt zum Beispiel die Vera Birkenbiel, kennst du ja sicher, die leider nicht mehr lebt. Das war ja ein Viech von einer Persönlichkeit, die hatte ja wirklich was zu sagen. Und wenn man sich das mit dem Blick anschaut, gibt ja noch einige Videos zu sehen, sagt, was wären jetzt so die Präsentationsempfehlungen, die Auftrittsempfehlungen, dann macht die alles falsch, wenn du so möchtest. Die schaut irgendwie aus, die hat irgendwie Ballonsheide, eine Schlabberhand. Wenn dir ein Stift runterfällt, dann bückt sie sich so, dass sie ihren Hintern ins Publikum streckt. Die denkt nicht mal daran. Also die weiß, das ist ja wurscht. Und die hat Säle gefüllt mit Top-Managern, die ein Schweinegeld bezahlt haben, um sie für einen Tag zu kriegen, weil die Frau einfach extrem authentisch war und wirklich was zu sagen hatte und für das gelebt hat. Und das, finde ich, sticht dann. Also Nasenbohren würde ich jetzt auch sagen, vielleicht kannst du es mit dem Nasenbohren weglassen. Aber sonst hat man mal die Hände in der Tasche. Ja, warum denn nicht? Also wenn man immer nur die Hände in der Tasche hat. Also ich denke, wenn du wirklich was zu sagen hast und was vermitteln willst, dann hast du die Hände so und so nicht in der Tasche, zumindest nicht lange. Also da muss man eher an dem Hebel ansetzen. Aber was ich sagen wollte von diesem Kurs an der Fachhochschule, weil das erschreckt mich wirklich immer, da sind dann junge Studenten, die teilweise wirklich anfangen, manche sind Berufsbegleiter, manche sind wirklich, fangen ihr Studium an und dann machen die so erste Präsentationen, also oder zeigen mir etwas, was sie woanders machen. Und ich bin schon erschrocken, wie, in was für Schablonen da gedacht wird. Und dann fragt man, wenn man die dann ganz fragt, mal ganz ehrlich gesagt, findest du das eine gute Präsentation, so wie das das gemacht ist? Dann sagen die, ja, ehrlich gesagt nicht. Und wenn man dann die anderen fragt, wie findet ihr das? Findet ihr das richtig gut, spannend? Haut euch das um? Na, nicht wirklich. Ja, aber warum machst du es dann so? Ja, weil das alle so machen. Und das haben immer schon alle, das machen unsere Lehrer, unsere Professoren so. Und die haben es auch so beigebracht. Es wird so gemacht, also machen wir es auch so. Oh. Und das ist etwas, womit ich dann doch immer wieder konfrontiert bin, wenn ich dann wo dazugerufen werde und dann so Präsentationen sieht, wie man sie nicht sehen möchte, aber wie man sie immer wieder sieht. Ja. Und die machen das, weil man es halt so macht. Ja. Ohne dran zu denken, ist es denn gut? Und wenn man dann sagt, willst du es gut machen? Ja, aber wie jetzt gut? Also dann, und wenn man dann, muss gar nicht zu abenteuerlich werden, aber ein paar Folien weniger zum Beispiel schadet manchmal nicht. Mal gar keine Folien, passt auch mal. Ich mache zum Beispiel immer wieder mit Objekten auch Sachen, wenn es denn passt, weil das auf einmal viele Fragezeichen gibt beim Publikum, wenn du dann irgendwie einen Autoreifen auf den Tisch legst oder sonst was anderes im Vorstellungsbüro. Und dann wollen die natürlich wissen, was das ist. Und wenn du es denen nicht gleich erzählst, ist es natürlich umso besser. Das ganze Ding muss dann Sinn machen und darf nicht nur ein Aktionismus werden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, spannend zu präsentieren. Aber es kostet immer eine Überwindung zu sagen, ich lasse diese Schablonen und Floskeln mal weg, weil ich rede mich in einem unbekannten Terrain und was wird dann passieren?
Was hältst du denn von diesen ganzen Einstiegsgeschichten? Also ich habe neulich das wieder erlebt, dass bei einem Unternehmen, und man muss ja immer unterscheiden, du bist ja auch Speaker, ich würde gerne gleich nochmal auf dein Speakertum zu sprechen kommen, diese ganzen, jemand kommt rein und sagt, haben Sie heute das gefrühstückt oder haben Sie das gefrühstückt und hebt dann gleichzeitig die Hand und wer von Ihnen hätte sich jetzt nicht gemeldet? Also was hältst du von solchen Einstiegsfloskeln, möchte ich sie jetzt mal nennen, wo man schon gleich aus dem Wort heraus erkennen könnte, was meine Einstellung dazu ist.
Und du sagst es schon richtig, Floskeln, weil irgendwer hat damit mal angefangen und da war es sicher gut. Da war es sicher, dass man sagt, okay, oh, der fängt mal anders an, ja, ich habe noch gar nichts gefrühstückt und ach so, ja. Und dann beim ersten Mal lacht man auch noch. Und aber immer dann, wenn es floskelhaft wird, also wenn es die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung ist, Und auch das kann ja gut sein. Also ich meine, im Theater, Romeo und Julia ist immer ein gutes Stück.
Klar.
Kaputt machen, aber das Stück kann ja nichts dafür, dass du es kaputt machst. Mhm. Aber da, also die Idee, dass man, die Idee dahinter, dass man mal das Publikum ein bisschen aktiviert oder das Publikum nicht nur zum Konsumenten werden lässt, finde ich ja richtig und finde ich gut, aber da kann man sich auch andere Dinge überlegen. Also es muss auch passen. Also manche sind halt so diese bisschen der Animateur am Pool, da passt es vielleicht. Und andere machen es ein bisschen, ich finde, es muss zur Persönlichkeit passen. Ich nehme die Leute auch immer gerne mit oder versuche sie mal zu erwischen. Und mich hat da sehr geprägt, ich war einige Jahre in Bremen, also gar nicht weit von dir,
an
der Bremer Shakespeare Company. Und das war ist so ein Theater, als Kollektiv hat sich das mal entwickelt und lauter Verrückten, die halt da sich in Bremen getroffen haben und die wollten halt, aber nicht jetzt so ein Shakespeare-Museum machen, so wie man es manchmal vielleicht im Globe-Theater hat, dass man sagt, oh, oder in Salzburg hier, wenn man Mozart, die Mozart-Perücken dann ein schönes Konzert hört, dann geht es ja gar nicht. Aber es geht um den Geist dahinter und das, was dieses Globe-Theater für Spielmöglichkeiten gemacht hat. Mhm. Das wesentliche Dinge, du hast Tageslicht, das ist ja auch für Speaker jetzt interessant, hast du das Licht an, wie viele Zuschauer willst du sehen? Manche, selbst in der Branche, wollen ja lieber in das dunkle Nichts hineinsprechen, weil sie sich dann sicherer fühlen. So im Globe-Theater hattest du das nicht, weil da gab es kein elektrisches Licht. Mhm. Tageslicht und die Zuschauer saßen, standen praktisch um die Bühne herum, was ja auch viel kommunikativer ist, also jeder Zuschauer sieht jeden Schauspieler, logischerweise. Jeder Schauspieler sieht aber auch jeden Zuschauer, was super ist. Und jeder Zuschauer sieht jeden Zuschauer, wie im Fußballstadion. Mhm. Dadurch ergibt sich eine unglaubliche Dynamik. Und ein bisschen nach solchen, und diese Prinzipien haben wir dort halt versucht umzusetzen, also bei hellem Zuschauerraum zu spielen, die Bühne ein bisschen zusammen und auch das Publikum ein bisschen mitspielen zu lassen, weil wenn du da, also mitspielen zu lassen heißt nicht Hütchen aufsetzen und jetzt seid mal alle das Volk und jubeln. Ja. Das wird ja manchmal auch gemacht, da weiß man dann, so geht's eigentlich nicht, aber im Idealfall ist man als Zuschauer oder Zuschauerin aktiv mit dabei. Und im Idealfall, und das ist für mich immer der Haupthebel bei Präsentationen oder Reden, im Idealfall weiß man nicht, was da jetzt als nächstes kommt. Mhm. In den meisten Präsentationen stellt sich eine hin, macht die erste Folie an und du weißt genau, was die nächste halbe Stunde passiert.
Vor allen Dingen, wenn er eine Agenda mit einblendet, ne?
Wenn er eine Agenda mit einblendet und dann noch die
Themen, über die wir sprechen, sind jetzt folgende. Ich meine, es gibt Leute, die brauchen das als Sicherheit, ne? Die sagen, ich brauche das für mich, aber eigentlich bitte verschenkt nicht die Zeit für die Agenda.
Absolut. Ich meine, und wenn, dann haben die meisten haben die Agenda im Vorfeld ja schon gekriegt. Das ist nicht der Punkt, dass man gesagt hat, Präsentation Thema X, da muss man sich stellen und sagen, heute spreche ich über Thema X, weil das weiß eh jeder schon und an der Wand steht es auch noch. Also warum nicht dann da mal anders anfangen und ein bisschen überraschender sein, aber auch nicht eben nur um den für einen Aktionismus, sondern einfach um die Leute zu kriegen. Und nochmal zurück zu Shakespeare, da hattest du ja diese Situation, also sein oder nicht sein, sowas, das war nicht so geschrieben, dass einer im stillen Kämmerchen auf und ab geht und sich Gedanken macht, sondern der frontal das zu die Zuschauer anspricht. In dieser komischen Position, die Zuschauer sind da, aber sie sind halt Zuschauer und gleichzeitig ist er in einer Welt, die mit den Zuschauern nichts, die nicht die Welt der Zuschauer ist, aber dieses Austreten und Leute ansprechen und sagen, sein oder nicht sein. Und dann, wenn man so direkt angesprochen wird, ist man dann erstmal ein bisschen an die Wand gedrückt und denkt sich, gute Frage, weiß ich jetzt auch keine Antwort drauf. Mhm. Und manchmal hast du dann ja so, da kommt einer und spricht frontal ins Publikum rein und sagt, meine Situation ist die, mein Problem und alle. So, und wenn der gut ist, nimmt er dich mit und sagst, ja, die Position verstehe ich, wie in einem guten Wahlkampf. Sagst du, die Position verstehe ich, ich bin voll für dich. Oh, jetzt kommt der Gegenspieler. Jetzt lehne ich mich zurück. Das will ich gar nicht so richtig hören, weil ich habe mich schon für den anderen entschieden. Dann sagt er aber richtig, spricht dich an und bringt seine Argumente vor und schafft es vielleicht, dich auch zu überzeugen. Und dann wird es interessant, weil dann sagst du, eigentlich hat der recht, aber ich war eigentlich schon für den. Und dann bist du in so einem Konflikt und bist aktiv mit dabei. Und so etwas, finde ich, kann man sehr gut für jede Rede oder Präsentation auch zumindest teilweise suchen so Momente, wo das Publikum eben sich nicht zurücklehnt und sagt, oh, jetzt kommt eine Stunde Keynote, ich kann jetzt mal meine E-Mails checken.
Ja, das ist furchtbar.
Mich überzeugt, ja. Sondern ich, da springt mich an und schmeißt mir erstmal Fragezeichen hin und ich möchte wissen, wie es weitergeht.
Und du hast ja vorhin schon, also wir wissen ja jetzt, du bist Schauspieler, du hast aber auch einen Podcast und du hast auch bei der Shakespeare Company gespielt, das hast du ja eben auch erzählt. Und der Podcast hat ja einen Titel, der so ein bisschen in Anlehnung daran ist, würde ich mal behaupten. Ich wirke, also bin ich, ist der Titel deines Podcasts. Und du interviewst darin auch Leute zu diesem Thema. Und ich habe ja in der Eingangsmoderation gesagt, ich durfte dich erleben, wie du uns im Rahmen einer GSA-Fortbildung etwas über das Thema Wirkung auch erzählt hast. Und du hast eine ganz spannende Übung mit uns gemacht, mit ganz speziellen Masken. Magst du noch kurz was dazu erzählen, was es damit auf sich hatte? Weil das mega, mega spannend war. Ich kenne diese Übung natürlich, aber auch, was das mit den Kolleginnen und Kollegen gemacht hat, das ist natürlich super spannend.
Also zuerst nochmal dieses Ich wirke, also bin ich, das ist natürlich ein bisschen, wer hat es, ich denke, also bin ich, gibt's. Und aber ich wirke, also bin ich, für mich ist das schon Wirkung, das wird manchmal missverstanden und ich muss das auch manchmal erklären, weil manche denken dann, Wirkung heißt die Oberfläche aufzupolieren und dass das dann schön glänzt.
Das ist Wahnsinn, das habe ich noch nie so gesehen. Interessant, dass du das sagst.
Aber es ist es natürlich nicht, weil Wirkung heißt ja eigentlich nur, also ich bringe das, was ich vermitteln möchte, bringe ich zu Wirkung. Also das kann sich entfalten. Und klar, wenn ich eine Impfung kriege, ich möchte, dass das wirkt. Ja, ich möchte, wenn ich etwas, als Boxer, wenn ich das schlage, dann muss das ein Wirkungstreffer sein. Und natürlich auch, wenn ich präsentiere oder wenn ich eine Botschaft bringe, möchte ich ja, dass das wirkt. Und was ich machen muss, dass das wirkt, hat ja nicht eben damit zu tun oder nicht nur damit zu tun, nur von außen zu korrigieren. Stell dich mal jetzt körpersprachlich zum Beispiel, weil wir darüber geredet haben, so oder so, sprich hier laut, hier leise. Das ist es ja nicht. Das ist dann auch eine Facette daran. Aber es hat ja, das setzt ja ganz stark innen an. Was willst du denn transportieren und was wie willst du denn wirken und wie musst du vielleicht wirken in einer bestimmten beruflichen Rolle? Wie musst du wirken? Was ist das Rollenbild dieser Rolle, das erfüllt werden muss und wo kannst du es vielleicht ein bisschen verlassen? Und aber eigentlich war deine Frage eine andere. Das heißt, das über den Podcast, was war die Frage?
Genau, was das mit der Übung mit den Masken sich hat, warum die so beeindruckend ist, weil das ja ganz spezielle Masken sind. Es sind eben nicht nur die einfachen weißen, das habe ich auch schon erlebt bei Kollegen, die dann diese einfachen weißen Masken genommen haben. Du hast ja ganz spezielle Masken, die sich die Menschen dann aufsetzen und damit einen Auftritt haben, tatsächlich einen Auftritt haben.
Ja, für mich, ich habe immer gern mit Masken gearbeitet, also auch mit so Charaktermasken. Das haben wir immer in der Schauspielschule, auch mit Sami Molche, der hat damit angefangen, mit uns mit so Masken, teilweise komödiantische Masken, teilweise irgendwelche anderen Charaktermasken. Und das hat immer Spaß gemacht. Und für mich, ich sehe da ganz viel drin, eben auch für berufliche Rollenfindung. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, so wenn du eine Rolle, also bei Schauspielern finde ich es immer gut zu merken, wenn du sagst, oh, der Schauspieler spielt jetzt nur, wenn man so da drin sitzt und das Gefühl hat, der spielt nur, dann ist man so ein bisschen enttäuscht. Aber was soll der denn anderes machen? Das ist ja sein Beruf. Schauspieler heißt es noch dazu. Und im Programmheft steht auch, XY spielt jetzt den Hamlet. Also so. Aber trotzdem wollen wir nicht das sehen, dass der spielt. Wir wollen das vergessen.
Entschuldige, wenn ich dir da wieder nochmal dazwischen dingse. Ja. Was ich immer sage, ist, ein Schauspieler, natürlich heißt er Schauspieler, aber eigentlich lebt der doch seine Rolle. Also die richtige Schauspielarbeit ist doch, sich mit seiner Rolle zu identifizieren, was es ja auch manchmal schwierig macht für die Menschen, wieder aus der Rolle herauszukommen am Abend nach der Vorstellung. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Fälle. Wie siehst du das? Siehst du das auch so? Oder siehst du das?
Ich sehe das mit dem Rauskommen, also ich sehe da drin so einen großen Mythos. Ich hatte das Problem noch nie. Weil dann auch fühle ich Geschichten, ich bin da vielleicht mal physisch erschöpft gewesen, aber dieses Da wird auch, glaube ich, ganz viel kokettiert, so, oh, ich bin noch so in der Rolle, ich weiß noch gar nicht, wo ich bin der große Künstler. Also das finde ich oft so ein bisschen drüber. Also ich habe da so einen handwerklichen Zugang, Schalter an, Schalter aus und dann volle Pulle, die eine Welt, die andere Welt. Und manchmal braucht man natürlich eine Schleuse, um sich so einzulassen auf so eine Welt und vielleicht auch ein bisschen eine Schleuse rauszukommen. Aber du bist ja nie, wenn du die Rolle jetzt wirklich nur lebst, dann wird sie gefährlich, dann wird sie pathologisch oder dann wird sie, dann stichst du wirklich zu, wenn du den Mörder spielst. Du bist ja immer, es ist ja eine schizophrene Angelegenheit. Du brauchst immer so ein Doppelbewusstsein. Zum einen versuchst du dich da so weit wie möglich reinzugeben und das so auszufüllen, wie es geht, aber eben nicht komplett, weil sonst ist es Wahnsinn. Und zum anderen weißt du genau, ich muss den Kopf einen halben Meter weiter links haben, weil sonst bin ich nicht im Licht. Und wenn ich jetzt zusteche, muss ich daneben ins Kissen stechen und nicht in den. Weil wenn du dich jetzt so damit identifizierst, dass du wirklich zustichst, ja, dann wird es natürlich problematisch. Also du brauchst immer, und das braucht
bisschen schwierig.
Wobei ich irgendwann mal gehört habe, es gibt so ein Zeitfenster nach so Vorstellungen, wo du dann nur als vermindert zurechnungsfähig gilt. Also wenn du deine Schwiegermutter umbringen willst, dann machst du am besten nach einer Vorstellung, dann kriegst du ein bisschen mildere Umstände, hat man mir mal gesagt. Weil man dann eben so diesem Klischee so scheinbar, man ist da so drin. Ich weiß es nicht. Ich habe das so nie gehabt. Und das hat, also all diese Dinge, die gehen in jedem Business ganz genau so. Ich habe eine Rolle, die muss ich ausfüllen und nicht vor mir hertragen, sondern die muss ich ausfüllen komplett und gleichzeitig muss ich natürlich auch wissen, wie wirke ich und wenn ich einen halben Meter weiter links stehe, ist es besser, weil dann habe ich Licht und das Bedeutungsvollste, was ich sage, wird ganz schnell unbedeutend, wenn es im Dunkeln gesagt wird, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und also ich habe immer so einen Blick für so eine technische, infrastrukturelle Ebene muss ich haben. Und auch für den Check meiner Außenwirkung vermittle ich das, was mein Rollenbild jetzt vermitteln muss. Als Politiker ist es ganz wichtig, ja, oder als Bundespräsident, der muss, von dem erwartet man ein bestimmtes Auftreten. Und wenn der das nicht erfüllt, sind wir irritiert. Und man kann ja manchmal so ein Rollenbild ein bisschen verlassen und einen neuen Reiz setzen, aber manches kann man nicht verlassen. Also ein Banker, der, auch wenn die Krawatten mehr und mehr jetzt auch in der Bank weichen, aber ein Banker, der mir dann im T-Shirt und in der kurzen Hose kommt und sagt, ich lege dein Vermögen gut an, dann hat er irgendwie, also dann frage ich mich auch, ich weiß nicht so recht, ob der das wirklich, ob der auch so locker mit meinem Vermögen umgeht, wenn der mir so locker entgegenkommt.
Da gibt es auch Studien tatsächlich dazu, ja, gerade bei den Bankern, dass das nicht so gern gesehen ist.
Ja. Ich habe da immer so das Beispiel angenommen, du willst dein Vermögen anlegen und bist beim super Oberbanker der Stadt und der macht dir die Tür auf und hat so einen super tollen Anzug an, sehr gepflegt, sehr elegant. Und dann hat er so einen Hemdknopf falsch geknöpft. Mhm. Und strahlt dich aber an und du redest mit dem und das ist wahrscheinlich wirklich der beste Banker. Aber wenn du das siehst, vielleicht nicht bewusst, aber könnte man schon auf den Gedanken kommen, wenn der nicht mal merkt, dass er sein Hemd falsch geknöpft hat oder hier einen Kaffeefleck hat oder die eine Krawattenseite länger ist als die andere, was merkt er dann bei meinem Geld alles nicht? Also insofern ist natürlich, ich habe mit Leuten gearbeitet, die haben dann so umfassende Studien präsentiert und haben gesagt, uns entgeht kein Detail. Und da waren dann drei Rechtschreibfehler drin auf so einer Studie. Sagst du, das super geht. Weil es ist ja immer so, und das ist ja so ein körpersprachliches Basic-Ding, dass die Form sticht immer das, was du sagst. Also deine Körpersprache sticht immer das, was du sagst, das ist immer wichtiger als in der Bewertung. Und wenn du das siehst, da sind drei Fehler und der sagt, ich bin fehlerlos, dann glaubst du dem, was du siehst und nicht dem, was du sagst.
Das stimmt.
Aber diese Maskengeschichte, ich arbeite da viel mit so, das sind eben so neutrale Masken und das sind die neutralen Masken, die habe ich irgendwann mal Geld in die Hand genommen und habe mir die geleistet. Die sind ganz toll aus Italien von dem Obermaskenbauer, den es gibt. Und da sieht man schon, was eine gute Maske ausmacht im Vergleich zu einer, so einer 2 € weißen Plastikmaske. Das ist auch die Idee einer neutralen Maske. Also die Idee dahinter ist, weil wir uns immer ins Gesicht schauen, wenn wir miteinander reden. Also meistens, als erstes zumindest. Ja. Wir kommunizieren ganz viel über Augen, über so. Und wenn das mal weg ist, und da ist eine mehr oder weniger neutrales Gesicht, dann dann hast du da so keinen Zugriff mehr drauf. Und dann erzählt natürlich der Körper und alles, was du dann tust, viel, viel mehr. Also der erzählt genau das Gleiche, aber du nimmst es ganz anders wahr. Und die setzen halt so einen starken Fokus, dass du ganz schnell merkst, wie viel Raum nimmt sich jemand, wie setzt jemand einen Fokus, wo weicht sich jemand, wo rennt sich jemand ständig davon. Ja, man kann ja auf der Bühne schnell durch herumzappeln und mit tausend Dingen rumhantieren, das so ein bisschen aufweichen und verwässern, wie man es auch sprachlich mit so diesen ganzen Füllwörtern und diesen Konjunktiven und dies so aufweichen kann man das nicht, macht man das ja körpersprachlich auch. Und wenn man das dann gelingt, dass man einen ganz klaren Fokus setzt. Also das ist ein Teil dieser Übung. Und das andere ist, also Vorteil ist, die das machen, sind dann sehr, fühlen sich sehr geschützt, weil man sieht das Gesicht nicht. Mhm. Also das ist so ein bisschen wie Kinder verstecken spielen, ich halte mir die Augen zu, ich bin da. Ja, genau. Und dann hat man so etwas, also im Vorfeld haben alle immer, denken alle immer, oh, was wird das für eine Übung, Masken, was so. Und das sind ja zum großen Teil Business-Leute, die das noch nie so eine Maske aufgehabt haben. Also ich weiß nicht, was für Masken die da privat aufhaben.
Das wollen wir nicht wissen.
Das wollen wir hier, das ist nicht Thema dieses Podcasts. Aber da gibt es dann so Ideen, jetzt müssen wir irgendwie was spielen, aber muss man gar nicht. Und es gibt ein interessantes Grundprinzip, dass man sagt, die Maske verhüllt nicht, sondern die Maske enthüllt. Also man glaubt immer, die Maske versteckt etwas, aber in Wahrheit macht sie ganz viele Dinge sichtbar. Und das ist wirklich sehr wertvoll, wenn du hast das sehr schnell, vor allem dann auch im Feedback von der Gruppe, die dann sagt, oh, da hast du viel mehr Zeit gehabt. Und selber hat man ein komplett anderes Zeitgefühl auf der Bühne. Kennst du ja. Also da Zeit, Bühne, Zuschauerraum, das sind zwei wie andere Währungen. Das muss man mal begreifen und sich anfangen, das richtig umzurechnen. Und sagt, 1 Euro ist so und so viel in dem und eine Zeiteinheit hier ist so und so viel Zeiteinheiten da. Und damit ich dann weiß, wenn ich das Gefühl habe, es ist endlos lang, dann ist es für uns unten vielleicht gerade richtig. Und das sind alles Dinge, die man sehr merkt. Und ein wesentliches Element von dieser Übung auch, also ich habe das lange ohne Maske gemacht, dann habe ich mir die geholt, dann habe ich gedacht, ich probiere es mal mit dieser Maske. Und das ist natürlich, das ist ein Vehikel, das einem auch noch ein bisschen hilft, das auch ein bisschen zusätzlich erstmal Wirkung macht, weil da steckt jemand einen Kopf rein mit so einer Maske und das ist schon mal interessant.
Und die Emotion geht ja in den ganzen Körper über. Es gibt ja auch viele, die nur mit der Emotion im Kopf sind. Und jetzt bist du quasi gezwungen, die Emotion in den Körper hinunterzubringen, sozusagen. Ja. Ne?
Und manche rennen darum wie so ein Pulverfass. Und das hast du vorher nicht gemerkt. Dann sagt man nachher, ja, war das jetzt gemacht? Hast du da jetzt was gespielt? Sag, nein, was gespielt? Sag, du bist so unter einer Spannung und so einem Druck. Das erzählt sich alles, aber weil wir nehmen das nicht so wahr. Wir nehmen es unbewusst war, aber nicht so offensichtlich. Und insofern enthüllt die Maske da ganz viele Geschichten. Also man kann das sehr schnell über eigene Wirkung, über wie nehme ich mir den Raum, wie gehe ich mit meiner Bühne um und wie sehr gilt auch alles. Ich lasse sie dann immer so ein paar Sachen machen auf der Bühne, die erstmal keine inhaltliche Bedeutung haben, aber da merkt man sehr schnell, man kann gar nichts machen, was nicht letztlich eine inhaltliche Bedeutung kriegt. Also die Art und Weise, übersetzt, also wie ich mir dann meinen Notenständer hinstelle oder wie ich meinen Beamer anstecke oder mein, das erzählt ja unglaublich viel. Also mache ich das irgendwie total.
Ich merke das immer selber, ich war gerade 2 Tage eben auf Seminar und ich merke das selber, wenn bei mir Unsicherheit entsteht, also ich bin jetzt technisch relativ fit, aber mich dann auch zurückzurufen und zu sagen, also zum Beispiel ging jetzt bei mir im Seminarraum plötzlich das HDMI-Kabel nicht mehr, um die Videoübertragung zu machen. Und ich habe wirklich alles ausprobiert. Also ja, ich bin eine Frau, aber von Technik habe ich mittlerweile ein bisschen Ahnung zumindest. Und ich habe alles ausprobiert, eingesteckt, ausgesteckt, angemacht, ausgemacht und so weiter. Und mich dann dabei zu ertappen, nicht in Panik zu verfallen, dass ja jetzt ich den Teilnehmern ganz schnell, oh Gott, die müssen jetzt, ich muss die entertainen, sondern da auch in der Ruhe zu bleiben und damit eben auch den Teilnehmern das Signal zu geben, das ist nicht schlimm, das ist jetzt keine gefährliche Situation, in der wir uns befinden, sondern gut, wir haben dann überlegt, machen wir früher Mittagspause. Dann haben wir festgestellt, da ist ein Wackler drin. Haben wir eine Übung noch gemacht. Und da wirklich die Ruhe zu bewahren, weil sich das eben alles auf den Körper überträgt, ist ganz, ganz wichtig. Du hast eben ein Thema angesprochen, Martin, nämlich die Zeit. Und die ist schon mega weit fortgeschritten. Es ist unglaublich, wie die Zeit rast. Ich möchte noch eine Frage.
Themen, die wir unbedingt noch zumindest
absolut, wir müssen noch eine zweite Folge machen. Denn eine Frage, du bist ja als Speaker unterwegs. Also du unterstützt nicht nur Menschen dabei, ihren Vortrag zu halten, sondern du bist ja selber mit Vorträgen unterwegs. Wenn du jetzt als gekonnter Bühnenmensch auf die Bühne gehst, was ist deine größte Herausforderung? Also was ist das, was dich als Speaker immer noch vielleicht auch ein bisschen Lampenfieber haben lässt?
Also das Lampenfieber ist ja super. Ich bin immer froh. Also ich bin natürlich nicht froh, wenn es da ist, aber letztlich weiß ich schon, es ist gut, weil es ist wie eine Welle, die, also es ist unglaubliche Energie, der man sich nicht entziehen kann. Und wenn man versucht, gegen die Welle zu schwimmen, dann wird es nicht gut ausgehen. Wenn man sich draufsetzt, kann man damit surfen und sogar noch Schwung kriegen. Man muss es für sich nur ein bisschen richtig einordnen können. Und ich habe da immer wieder mal, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich hatte jetzt eine Keynote, da hatte ich, gab es ein Kommunikationsmissverständnis und ich habe am Vortag, bin ich davon ausgegangen, es ist, sollte so unter einer Stunde sein. Ich hatte 55 Minuten gut vorbereitet und dann habe ich eben erfahren, war ich am Tag davor da und wollte Technik checken und so. Und dann hieß es, du hast 30 Minuten. Und ich, wie konnte das passieren? Aber ja, ich hatte 30 Minuten und es wäre blöd gewesen, das zu überstrapazieren, weil da war noch viel anderes Programm und vor allem ich war die Abschluss-Keynote, eigentlich war ich sogar die einzige Keynote, davor war nur eben der Bürgermeister und ein paar andere Dinge, aber so, die sollte nicht zu lange dann in den Abend hineingehen. Also ich bin dann nach Hause, habe das mit der Machete zerlegt und dann rausgestrichen und da war ich dann schon auch angespannt, logischerweise. Und ich muss mich da selber, also meine größte Herausforderung, es ist was anderes, wenn man, das weißt du ja auch sehr gut, wenn man mit einer Rolle auf die Bühne geht oder wenn du selbst auf die Bühne gehst und sagst, das ist das, was ich als Martin Schwander vertrete und wofür ich stehe. Bei der Rolle kannst du immer sagen, boah, ob sie gefällt oder nicht, das ist die Rolle, die ist halt so arg und so. Das ist so. Aber da zeigt man sich auf eine Art noch mehr, wenn man da nicht so Fassaden wieder drüber legt. Und da muss ich auch immer schauen, dass ich, also immer in diesem, was ist die Form, was muss die Form bieten und was muss die meine Rolle dann da für eine Keynote, was muss ich dort erfüllen für eine Sache und wie sehr muss ich dem entsprechen und wie viel, wo nicht, wo mache ich das bewusst nicht und wo fange ich an, mich zu verraten, weil ich schon wieder dann irgendwie, ich bin da ja auch nicht davor gefeit, ich schaue dann ja auch immer, wie muss das denn sein und anstatt, dass ich es dann so mache, also da muss ich immer sehr den Fokus drauf haben und dann letztlich auch das, was ich immer predige und was mir bei dir sehr gut gefällt, du hast ja das sogar als deinen Claim, also von wegen perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner, dass ich habe da auch so einen Ober-Ober-Perfektionismus und ich gehe das dann tausendmal durch und ich will das dann fehlerfrei sein. Hatte ich jetzt zum Beispiel bei dieser Keynote, ich hatte mir so einen Anfang zurechtgelegt und dann stehe ich da hinter der Bühne und mir fällt der erste Satz, ich wusste schon, wo ich hin will, aber ich habe den genau formuliert und ich bin nicht drauf gekommen. Was ist das Wort? Das war eine Kleinigkeit, aber es hat so die erste Frage so aufgegleist und ich dachte, Wie ist das? Dann habe ich mich davor entschieden für, sag's halt so, aber irgendwie war ich unzufrieden mit meinem Perfektionismus, bin dann nochmal einen Stock tiefer gerannt in die Garderobe, in der Hoffnung, dass ich dann noch, habe nachgeschaut in meinem Manuskript, wo ich, ach, das ist das Wort, bin wieder rauf. Und dann war ich auch schon auf der Bühne und habe dann dieses Wort und diesen ersten Satz, so wie ich gedacht habe, für mich ist die Frage optimal serviert. Und letztlich ist das natürlich ein Blödsinn, weil letztlich, also es ist schon schön, wenn man sich eine super Form zurechtlegt.
Ja, aber letztlich, das ist ja auch eine Form von Lampenfieber.
Ja, das ist eine Form von Lampenfieber.
Das ist, ne? Also ich kenne das auch, das ist diese Form von Lampenfieber. Oh Gott, warte. Und dann, das geht mir immer wie vor so einer Klassenarbeit. Ich weiß nicht, ob du dich an die, also ne, das war von der Klassenarbeit auch immer so, wo ich gesagt habe, nee, ich guck's mir nicht mehr direkt vorher an. Und dann plötzlich so, aber was ist, wenn die Frage kommt? Ich muss doch die Antwort kennen. Also daran erinnert mich das immer sehr in diesem Moment.
Und in die Falle reinzutappen, das finde ich die größte Herausforderung. Und deshalb mag ich diesen Spruch so gern. Und ich sage das dann auch den Leuten immer von wegen. Ich sage immer so, Hingabe und Präsenz auf der Bühne stechen Perfektion und richtig machen. Das ist immer interessanter. Du machst mit vollem Karacho, ratterst du gegen die Wand und machst grundfalsch, aber du bist voll dabei, als du machst es halbherzig richtig. Und ich hatte mal so eine Schauspielstudentin, ich habe dann auch ein paar Jahre unterrichtet am Rheinland Seminar, und das war eine Bombe. Und die hat den halben Raum zerlegt und hat dann danach gesagt, boah, wie? Und Feedback? Und ich war vollkommen fertig. Und wenn man dann sagt, das war inhaltlich komplett falsch für das Stück, für die Rolle, so geht das nicht, aber das war genial. Und das ist immer interessanter, natürlich. Bemühen wir uns also richtig, auch schon, das dann zu treffen, was wir treffen wollen. Aber interessant ist richtig machen nie. Interessant ist, wenn jemand mit voller Hingabe, Leidenschaft, Präsenz auf der Bühne ist und sich nicht schenkt und einfach sich zeigt, und was will. Also, ja, und wirklich etwas zu sagen hat. Und dann kann der stottern und stammeln und schwitzen und zappeln. Das ist dann egal. Wenn man spürt, dass jemand wirklich was zu sagen hat. Und das ist für mich auch immer, weiß zwar schon, was ich dann sagen möchte und was ich vermitteln möchte, aber ich muss mich dann immer sehr darauf fokussieren, dass ich sage, und wenn ich jetzt komplett den Faden verliere, dann erzähle ich halt was anderes. Oder dann,
sich auf sein Wissen zu verlassen, ne?
Ja.
Genau, das ist es ja auch. Lieber Martin, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter quatschen, aber die Zeit ist gerast. Man findet dich über deinen Podcast, Ich wirke, also bin ich. Wo findet man dich noch? Wenn die Leute jetzt sagen, hey, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Martin finde ich mega interessant. Ich möchte nicht nur seinen Podcast hören, sondern ich möchte noch ein bisschen mehr über ihn erfahren. Wo finden sie dich?
Also am besten natürlich heutzutage, wenn man nicht in Wien vorbeikommt, im Internet. Ich habe da logischerweise eine Website, martinschwander.com, und da steht eigentlich so gut wie alles drin oder vieles drin, was ich so abdecke, und auch meine ganzen Kontaktdaten, also da bin ich gut zu finden. Und ja, gelegentlich gönne ich mir noch so einen Theaterausflug, aber das mache ich wirklich nur sehr punktuell und wenn mich was wirklich überzeugt, weil es ist doch so meine Homebase, und das ab und zu ein bisschen zu pflegen, ohne diesen Druck zu haben, ich muss das jetzt immer machen, sondern da suche ich mir so ein paar Rosinen raus, und da findet man mich dann auch gelegentlich, und das mache ich dann mit großer Freude, aber ich habe meinen Hauptfokus jetzt einfach verlagert auf diese Keynotes, auf Seminare. Das macht mir große Freude. Mit Führungskräften sind das meistens die, wo sehr entscheidend ist, wie die jetzt wirken, was für Botschaften die weitertragen, oder eben diese Einzelbegleitungen. Und das findet man eben alles auf der Website.
Und das ist eine total wichtige Mission, die wir beide ja teilen. Und es gibt so viele Führungskräfte und gibt es eigentlich ein weibliches Wort dafür? Also männliche und weibliche Führungskräfte, diverse bestimmt mittlerweile auch. Und wir sind mittlerweile wirklich, ich kann das nur so sagen, tolle Trainer und Coaches, die da unterwegs sind, die eben beide Herzen in der Brust haben, so wie ich ja immer gerne sage, nämlich die künstlerische Bühne, aber auch die Businessbühne. Und ich bin mir sicher, wenn ihr mit Martin arbeiten möchtet, wenn er euch zusagt, dass er euch weiterhelfen kann. Und von daher schaut euch seine Sachen an. Lieber Martin, ich danke dir von Herzen für die Zeit, die du dir heute genommen hast und hier im Podcast warst. Und für euch da draußen gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, wovon ich natürlich ausgehe, dann empfehlt sie gerne weiter. Und guckt bei Martin vorbei und schaltet natürlich auch in der nächsten Woche wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten, von und mit mir, Sonja Gründemann. Und denkt bei allem, was ihr tut, immer daran, perfekt muss nicht sein.
Echt
ist schöner. Genau, in diesem Sinne, lieben Dank, Martin.
Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.
Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Hinterlass mir gern eine Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension bei Google und vernetze dich mit mir auf den sozialen Medien, vor allen Dingen bei LinkedIn und Instagram bin ich aktiv. Über Weiterempfehlungen freue ich mich natürlich auch sehr, und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.